ARD.
SWR Kultur. Forum.
Keine Lust auf Zukunft. Was bleibt vom Fortschritt? Ich bin Michael Riesel. Hallo. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Eine Gesellschaft im Aufbruch, die ständig über sich hinauswächst, siegessicher, magisch angezogen vom Neuen, vom Unbekannten. Spätestens seit der Aufklärung gehört der Glaube daran, dass alles immer besser wird, zur DNA unserer westlichen Moderne. Doch die Zeichen mehren sich, dass das Fortschrittsversprechen Risse kriegt. Die Brutalität des Krieges, die Krise der Demokratie, der Zerfall der internationalen Ordnung. Man hat den Eindruck, wir waren schon mal weiter. Regress statt Progress, Verlust statt Verbesserung. Ist die Idee des Fortschritts auserzählt? Und was ist die Alternative? Darüber wollen wir reden. In diesem Forum bei SWR Kultur mit dem Philosophen und Publizisten Professor Dr. Norbert Bolz, mit Heiner Harstedt, emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Rostock, Autor des Buches Zurück zum Fortschritt, Deutungsmacht und die Wende zu möglichen, und Petra Pinsler, Hauptstadtkorrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit. Gerade ist von ihr das Buch erschienen. Hat das Zukunft oder kann das weg? Der Fortschrittskompass, Frau Pinsler, das ist ja schon ein Phänomen. Sie schreiben ein Buch über Fortschritt. Herr Haasstedt schreibt ein Buch über Fortschritt. Der Historiker Moshe Zuckermann hat gerade ein Buch über Fortschritt veröffentlicht. Und bald wird auch der Soziologe Andreas Reckwitz ein neues Werk zum Thema veröffentlichen. Erklären Sie mir das mal. Warum reden gerade alle vom Fortschritt?
Wahrscheinlich, weil ganz viele das Gefühl haben, dass der Fortschritt, so wie wir ihn bisher begriffen haben, auch wenn man darüber natürlich profund streiten kann, wie wir ihn begriffen haben und wer das Wir ist, aber so das gemeinsame Gefühl ist da, naja, so irgendwie wissen wir nicht mehr, wie das in die Zukunft weitergehen soll mit diesem Fortschritt. Und dann gibt es wahrscheinlich ganz unterschiedliche Motivationen. Bei mir ist der ganz konkrete gewesen, dass ich die Regierung begleite als Journalistin und wir eine Regierung haben, die einen Koalitionsvertrag abgeschlossen hat vor gefühlt ewigen Zeiten, über der Fortschritt stand, mehr Fortschritt wagen, was ein großes Versprechen war, weil sie haben damit letztlich an diesen alten Satz von Willy Brandt angeknüpft, mehr Demokratie wagen. Damals ging es um Aufbruch und jetzt sollte es auch wieder um Aufbruch gehen. Aber wenn wir jetzt hinschauen, ist daraus ja nicht wirklich viel geworden.
Darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Herr Haasstedt, jetzt könnte man ja sagen, gut, Krisen, Rückfälle, die hat es immer wieder gegeben. Kleine Dellen im Großen, weiter so der Fortschrittsgeschichte. Und im Grunde ist die Kritik am Fortschritt ja so alt wie er selbst. Und das heißt ja, Totgesagte leben länger. Ist die aktuelle Fortschrittsdebatte wieder so eine Delle oder liegt da grundsätzlich etwas im Argen?
Ich glaube, dass das schon grundsätzlicheren Charakter hat. In einem gewissen Sinne hat die große Fortschrittserzählung seit der Aufklärung ja nie gestimmt. Also Rückschritte waren immer dramatisch. Die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer war ja völlig frustriert nach dem Motto, statt alles besser wird, wird alles schlimmer im 20. Jahrhundert. Und jetzt zuletzt, würde ich sagen, vielleicht auch mit einem besonderen deutschen Akzent, Stagnation, Resignation, wird in diesem Lande zurzeit übertrieben. Und da konnte auch ein Motto in einem Koalitionsvertrag nichts dran ändern. Und das war mein Motiv, dass wir die habitualisierte Fortschrittskritik aus dem Technik-Kontext mal nicht übertreiben sollten. Darum zurück zum Fortschritt.
Interessant, Sie sagen, die große Fortschrittserzählung, sie hat nie gestimmt. Herr Bolz, wie sehen Sie das, diese große geschichtsphilosophische Verheißung des Fortschritts, dass die Dinge, die Verhältnisse automatisch immer besser werden? Müssen wir uns von der verabschieden?
Es gibt ja Gott sei Dank ganz wesentliche Lebensbereiche, in denen nach wie vor Fortschritt statt hat. Nur ist das für uns so selbstverständlich geworden, dass wir das gar nicht mehr würdigen und wahrnehmen. Denken Sie nur an medizinische Fortschritte, überhaupt an technische Fortschritte in allen möglichen Lebensbereichen. Auch wissenschaftliche Fortschritte gibt es nach wie vor. Nur wie gesagt, wir haben uns daran gewöhnt und leiden im Grunde daran, dass dieses Fortschrittsversprechen für die gesellschaftliche Welt, also für die soziale Welt, offenbar niemals so gegolten hat wie für die technisch-wissenschaftliche Welt. Also man muss da ja sehr, sehr stark unterscheiden zwischen dem, was Ingenieure, Techniker, Naturwissenschaftler, Mathematiker leisten seit dem Beginn der Neuzeit. Und sie tun das nach wie vor und mit größtem Erfolg. Und man muss das deutlich unterscheiden von der Idee eines gesellschaftlichen Fortschritts, eines sozialen Fortschritts. Da könnte man allerdings auch eine Gegengeschichte erzählen zu der, die Sie einleitend in unsere Sendung skizziert haben. Sie haben ja gesagt, und es scheint ja auch viele Belege dafür zu geben, eben Dialektik der Aufklärung und Ähnliches mehr, dass es immer wieder zu Rückschritten gekommen ist, dass wir schon mal weiter waren als jetzt im Blick auf Demokratie, im Blick auf vielleicht auch bürgerliche Öffentlichkeit und Ähnliches mehr. Aber wie gesagt, man könnte das auch anders interpretieren, nämlich so, wie das vor langer, langer Zeit mal unter dem Titel Post-Histoire diskutiert wurde. Das ist ein Begriff, der davon ausging, wir seien am Ende der Geschichte angekommen. Und zwar durchaus in einem positiv zu sehenden Sinne, nämlich wir haben im Grunde erreicht, was an maximaler Gestaltung der sozialen Welt möglich ist. Unüberbietbar ist als Wirtschaftssystem der Kapitalismus. Also außer einigen Leuten von der kommunistischen Plattform bezweifelt das, glaube ich, niemand mehr heute. Unüberbietbar scheint auch in der Organisation des politischen Lebens das demokratische Prinzip. Und unverzichtbar, zumindest für uns in der westlichen Welt, ist der Liberalismus als Grundidee unseres Zusammenlebens. Also diese drei Errungenschaften, Kapitalismus, Liberalismus, Demokratie, die sind zumindest in der westlichen Welt weit verbreitet, vielleicht sogar Standard geworden. Und da kann man sich dann fragen, was sollte darüber hinaus noch gehen? Ich finde, der Grundgedanke ist bedenkenswert. Also, dass man nicht alles sofort pessimistisch anpackt, es geht alles bergab, sondern dass man sagt, wir haben enorme evolutionäre Errungenschaften in der westlichen Welt. Und nur unsere Gewohnheit, also die Tatsache, dass wir das taken for granted behandeln, die führt dazu, dass wir zu einer pessimistischen Grundstimmung kommen, die ich persönlich übrigens nicht teile.
Mich kribbelt es, denn also diese Aussage, wir sind, der Kapitalismus ist da und der Liberalismus ist da und die Demokratie und da kann doch nicht mehr viel kommen. Puh, das ist ein bisschen Fukuyama, das Ende der Geschichte. Da ist sowohl mein Eindruck als auch mein Wunsch ein völlig anderer. In dem Augenblick, in dem Gesellschaften wie die, in der wir leben, aufhören daran zu glauben, dass noch etwas besser werden kann, dann hören sie auf, dynamisch zu sein. Und so sehr ich zustimmen würde, es gibt natürlich diesen Unterschied zwischen dem technischen Fortschritt der einen Seite und dem gesellschaftlichen auf der anderen. Aber beide haben sich doch immer bedingt. Wir hatten erst die industrielle Revolution und dann kamen die Gewerkschaftsbewegungen, die politischen Bewegungen, die gesagt haben, von dem Wohlstand, der da generiert wird, dürfen nicht nur die Kapitalisten was haben, da müssen alle was von haben. Und plötzlich hatten wir ein Arbeitszeitgesetz, plötzlich mussten Kinder nicht mehr arbeiten. Das heißt, es gibt immer so ein Spannungsfeld zwischen dem technischen Fortschritt und dann dem, was gesellschaftlich gedacht wird. Und wenn man das jetzt nicht in kleinen Schritten, sondern sofort in die Gegenwart beamt, dann sind wir ja im Moment in einer Phase, wo wir revolutionäre neue technologische Errungenschaften haben in der Medizin, aber auch in der KI. Und die werden zu massiven gesellschaftlichen Veränderungen führen. Im Positiven, wenn wir es gestalten, oder im Negativen, wenn wir es nicht gestalten. Und deswegen ist der Fortschritt als eine Idee, die sagt, wir gestalten diesen Wandel positiv, doch was so modern und aktuell ist, wie es nicht mehr sein könnte. Und um nur noch ein sehr konkretes Beispiel, Sie haben ja in Ihrer Anmoderation gesagt, wir wollen das immer auch lebensnah machen. Ich kann mir in meiner Umgebung, in der Stadt, in der ich wohne in Berlin, so viele kleine Dinge vorstellen, die noch besser werden könnten. Mal angefangen von den Autos, die immer noch die Luft hier verpesten und viele andere Dinge auch. Also technologischer Fortschritt, da ist noch viel nötig, aber gesellschaftlicher Fortschritt eben auch.
Wenn ich daran anknüpfen darf, ich glaube, so eine Grundhaltung, wie herrlich weit wir es gebracht haben, das ist immer der Anfang davon, dass man eine neue Runde von Fortschritten einläuten muss. Und ich finde auch nicht, dass die Fortschrittsbedürfnisse in unserer Gesellschaft marginal sind, sondern Sie sprachen eben von KI. Über Klimawandel werden wir sicher auch noch häufig leben wollen. Wir brauchen Fortschritte bei der Bewältigung des Klimawandels. Und zwar keine kleinen, sondern riesengroße. Und insofern ist auch diese Haltung, Herr Bolz, die Sie angesprochen haben vom Post-Histoire, würde ich geradezu sagen, ist eben auch die Ideologie einer Wohlstandsgesellschaft, wo eben eine ganze Menge Leute Aufstiegserwartungen erfüllt bekommen haben. Aber die Deklassierten, auf die man gerade nicht schaut, die werden das so nicht teilen. Und ich glaube, die Stimmung in Deutschland hat auch was damit zu tun, dass wir mit unserem Status in der Welt nicht mehr klarkommen, sondern dass wir ein bisschen verlernt haben, aufzubrechen. Und darum, glaube ich, die ganz große Herausforderung, dass wir wieder lernen, fortschrittsfähig zu werden und uns nicht zu sehr einüben in der Kritik von manchmal ja berechtigten Kritikpunkten an technischem Fortschritt.
Ich stimme Ihnen beiden zu. Ich wollte meinen Akzent auch ganz, ganz anders setzen, nämlich sagen, wir können uns einigermaßen darauf verlassen, dass diese Dimension des wissenschaftlich-technischen Fortschritts intakt ist und bleibt auf absehbare Zeit. Wo ich nur meine Zweifel habe, im Gegensatz zu Ihnen, ist, dass wir damit politisch Schritt halten können. Und das liegt ganz einfach daran, dass es in der Politik keine Kriterien für richtig und falsch gibt, sondern es gibt immer nur politische Urteilskraft, die so oder so ausschlagen kann. Politik hat mit Macht zu tun und nicht primär mit Wahrheit. Und insofern, denke ich, wird es immer Übersetzungsschwierigkeiten größter Art geben, wenn man hofft, dass aus dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt, so wie sich das die Aufklärung natürlich erträumt hatte, auch ein politischer wird. Ich sehe eher da ein Auseinanderdriften. Politisch treten wir mehr oder minder auf der Stelle, oder Sie können auch sagen, wir machen Rückschritte. Auf der anderen Seite haben wir aber Standards der Lebensführung und der staatlichen, auch gesellschaftlichen Organisation, auch wenn sie rein formaler Art sind, wie formale Demokratie, über die man natürlich klagen kann und die einem nicht substanziell genug sein kann. Aber das reicht offensichtlich, um das Funktionieren dieser modernen Gesellschaft zu stabilisieren. Aber ich glaube nicht, dass man aus dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt irgendwelche Garantien ableiten kann dafür, dass es auch politisch vorwärts geht. Also es kann durchaus sein, dass
aber
die Politik...
Aber das war doch noch nie so. Das ja, war doch auch in der Vergangenheit nicht so. Das war doch kein Automatismus.
Immer nur die Hoffnung. Es gab immer nur die Hoffnung, dass es da einen Zusammenhang gäbe, so wie Sie ihn ja selber in Ihrem Beitrag gerade zitiert haben. Aber also das war vielleicht eine trügerische Hoffnung. Umgekehrt ist es ja so, dass diejenigen, die, wenn Sie so wollen, vorbildlich waren für uns alle doch in der Entwicklung demokratischer Gedanken, nämlich die alten Griechen, dass die technisch so gut wie überhaupt keine Fortschritte gemacht haben. Die waren geradezu Technik, ja, wie soll man sagen, technikdesinteressiert. Und das zeigt für meine Begriffe auch, dass diese beiden Dimensionen auseinanderweisen und dass man schlecht einen gemeinsamen Nenner für technisch-wissenschaftlichen und politischen Fortschritt finden kann.
Herr Schett, lassen Sie mich da ganz kurz nochmal einen Blick zurückwerfen an den Anfang dieses Fortschrittsbegriffs und dem so ein bisschen auf den Grund gehen. Es gibt ja in der Geschichte der Menschheit viele Erfindungen, vom Feuermachen über das Geld bis hin zum Buchdruck, alles wegweisende Fortschritte. Aber wann hat es denn angefangen, dass Menschen aus diesen vielen einzelnen Entdeckungen und Entwicklungen den Fortschritt im Singular gemacht haben?
Also klares Phänomen des Aufklärungszeitalters, 18. Jahrhundert. Und da würde ich auch absolut streitig stellen wollen, dass da der technische Fortschritt besondere Rolle gespielt hat, sondern wir befinden uns in der Zeit vor der Französischen Revolution. Gemeint ist ein Menschheitsfortschritt in einem sozialen und inklusive eines politischen Fortschrittes. Und von daher würde ich diese Gegenstellung, wir sind technisch gut und politisch zurückgeblieben, zurückweisen wollen. Am Anfang steht gerade die Orientierung am großen gesellschaftlichen Fortschritt. Und es ist eine Verengung im Verlauf des 19. Jahrhunderts, dass man eigentlich wirtschaftliche Entwicklung, technische Entwicklung in den Mittelpunkt des Fortschrittsverständnisses gestellt hat. Und von daher, das war zumindest auch mein Anliegen, muss man mit dem Fortschrittsgedanken heute politisch-sozial auch immer den Machtgedanken verbinden. Also wenn man sagt, Fortschritt ist etwas Erwünschtes, was nicht nur gefordert, sondern auch tatsächlich realisiert ist, müssen Sie den Machtgedanken immer mit dem Fortschrittsgedanken zusammenbringen. Das Gute, Wahre und Schöne setzt sich ja nicht von selbst durch, sondern wir müssen Einfluss nehmen, um den Fortschritt zu realisieren.
Und ich glaube, wir sollten in dieser Debatte auch tatsächlich noch einen Schritt zurückgehen. Was Fortschritt ist, liegt im Auge des Betrachters. Das ist ein Werturteil. Ist Fortschritt, wenn wir über sozialen Fortschritt besonders reden, ist es mehr Freiheit? Ist es mehr Gerechtigkeit?
Ist das Gendern ein Fortschritt?
Umverteilung? Genau, solche Fragen. Also es gibt auch jede Menge immateriellen Fortschritt, den die einen als, ist die Gleichberechtigung der Frauen Fortschritt? Männer mussten Macht abgeben. Ich würde mal sagen, ja, aber kann man strittig stellen. Man kann vielleicht sogar die Menschenrechte strittig stellen als Werturteil. Aber ich glaube, da gibt es mittlerweile einen gewissen Konsens. Wenn wir aber sagen, Fortschritt ist immer eine politische Errungenschaft, über die gestritten werden muss, dann muss man aber doch schauen, und ich glaube, das ist das Neue in diesem Jahrhundert. Wie kann der Fortschritt dafür sorgen, dass zumindest die Menschheit überlebt? Und da kommt jetzt was ganz Neues mit dazu. Wir leben in einer Welt, in der wir das erste Mal deutlich merken, dass wir an die planetaren Grenzen stoßen. Wir nutzen die Erde zu viel, wir benutzen die Atmosphäre als Müllhalde. Das heißt aber unbedingt, dass wir eben auch unseren Fortschrittsbegriff, zumindest den sozialen, erneuern müssen. Denn dann kann mehr Fortschritt nicht automatisch mehr Wachstum und mehr Ausbeutung von Erde bedeuten. Was bedeutet in der Folge, wir müssen über Verteilung ganz anders nachdenken, weil wir die geringen Ressourcen gerecht verteilen müssen, weil man schon argumentieren kann, jeder Mensch hat das gleiche Recht auf einen gewissen CO2-Ausstoß. Ja, aber was machen wir denn dann mit den Leuten, die mit Privatjets durch die Gegend fliegen? Ergo, Fortschritt im 21. Jahrhundert muss neu definiert werden und bedeutet was anderes als Fortschritt im 20. Jahrhundert. Heißt aber nicht, dass er weggeht oder dass er irrelevant geworden ist.
Bevor wir zum 21. Jahrhundert kommen, vielleicht doch nochmal zurück zu der Frage, wann beginnt das Ganze? Also das, der Kollektivsingular Fortschritt anstelle von vielen Fortschritten. Und ich glaube, das kann man historisch ganz gut zeigen. Und das führt allerdings zu einem sehr empfindlichen Punkt, über den wir uns wahrscheinlich toll streiten können. Nämlich zu dem Punkt, dass es eine Art Monopolstellung der westlichen Welt markiert. Also in dem Augenblick, in dem von der Weltgeschichte gesprochen wird, in dem Augenblick von dem Fortschritt gesprochen wird, in dem Augenblick formiert sich auch die absolute Vorherrschaft, die wissenschaftlich-technische Vorherrschaft der westlichen Welt, die die Standards abgibt für das, was moderne Technik heißt, was moderne Wissenschaft heißt, und das bis zum heutigen Tag. Also insofern ist die Geschichte des Fortschritts, wenn sie mehr sein soll als eine Geschichte von vielen interessanten Fortschritten, tatsächlich auch eine Geschichte der westlichen Welt, durchaus auch mit allen kritischen Implikationen, die darin stecken und die ja heute im Zeitalter des Postkolonialismus heftig diskutiert werden.
Und genau deswegen müssen wir es neu definieren, weil wir es nicht dem Westen allein überlassen dürfen. Ich habe gerade mit einem Kollegen geredet, der viel im Amazonas unterwegs ist. Und er sagt, der Amazonas, anders als wir das denken, ist kein Urwald, der immer nur einfach wild gewachsen ist. Viele Teile des Amazonas sind schon vor Hunderten von Jahren offensichtlich angepflanzt worden von Menschen, weil man da immer wieder auch Artefakte und Ruinen findet. Heißt aber, es gab im Amazonasbecken, den wir heute zerstören mit unserer Art von Wirtschafts- und Lebensmodell, eine Lebens- und Menschenform, eine Form des Seins, die diesen Urwald über Jahrhunderte erhalten hat, den wir jetzt zerstören. Und verstehen Sie mich bitte nicht offensiv falsch, ich will nicht zurück in den Wald und auf die Bäume für alle. Ich will nur sagen, unser Fortschrittsbegriff ist irgendwie problematisch. Der fährt im Moment diese Welt in den Ruin.
Aber das insofern ist sehr, sehr feststellen. Punkt. Ich möchte nur noch einen Satz dazu sagen. Ich glaube, wir sollten an der Stelle uns klar machen, dass diese Diskussion, die wir im Moment führen, von Max Weber sehr prägnant geführt worden ist. Und man kann zurückgehen auf die berühmte Vorbemerkung zu seinen religionssoziologischen Aufsätzen. Und da sagt Max Weber, ich sage es in aller Einfachheit, natürlich gab es überall auf der Welt und lange vor Europa, vor allen Dingen in China, aber auch natürlich in anderen Ecken und Enden der Welt, grandiose technische Erfindungen, grandiose wissenschaftliche Errungenschaften. Aber erst der Westen und im Grunde erst mit dem Beginn der Neuzeit, erst der Westen hat alle diese Formen von wissenschaftlich-technischen Einzelfortschritten methodisiert, sie, wenn man so will, zum Prinzip erhoben und dadurch den Maßstab gestiftet für das, was wir Geschichte nennen, was wir Wissenschaft nennen, was wir Technik nennen und was wir letztlich dann auch als Norm für eine vernünftige gesellschaftliche Organisation ansehen. Also darin steckt schon so etwas wie das, was Max Weber auf seine Lieblingsformel gebracht hat, nur im Okzident. Das ist eine Formel, die, glaube ich, 100-mal bei Weber vorkommt. Und das soll heißen, alle anderen haben unendlich viel getan, nicht nur im Amazonasgebiet, in China, in Indien, überall in Afrika. Aber erst der Westen, erst der neuzeitliche Westen hat das methodisch organisiert und das im Grunde zu dem Standard erhoben, den wir heute meinen, wenn wir von Technik, Wissenschaft, aber auch von Demokratie sprechen.
Ja, stimmt. Und da müssen wir, denke ich, ja doch deutlich mit Weber über Weber rausgehen, um das mal so auszudrücken. Weber redet ja von der Pluralität der Wertsphären und hat aber versucht, gleichzeitig eine gewisse Überlegenheit des Okzidents zu formulieren. Und das passt meines Erachtens überhaupt nicht zusammen. Ich denke, zum jetzigen Fortschrittsbegriff, Frau Pinsler, so wie Sie das ja auch profilieren, gehört die Pluralität von Fortschrittsvorstellungen, der Streit über den Fortschritt, was manche als Fortschritte erleben werden, manche als Rückschritte interpretieren wollen. Und ausgehend von dieser Pluralität, der wertbezogenen Pluralität, sollten wir uns aber auch weiter darüber klar sein, es geht nicht um Relativismus, sondern wir haben Verständigungsmöglichkeiten, aber wir werden uns nicht komplett einig werden. Und darum geht es eben darum, Fortschritte auch in einer, sag ich mal, Basisorientierung, nämlich das Überleben der Menschheit zu sichern und die großen Wandlungsprozesse so zu gestalten, dass alle Menschen auf der Welt eine Chance haben, nicht unter die Räder zu kommen. Und diese Herausforderung stellt den Fortschrittsbegriff tatsächlich in einen neuen Horizont. Und es ist kein Optimismus angesagt, dass das automatisch klappen wird. Und darum nochmal, die Fixierung auf Technik müssen wir überwinden. Während über Wachstum, finde ich, könnte man auch nochmal differenziert nachdenken. Ich würde sagen, ja, ein anderer Wachstumsbegriff, der selber auch pluralisiert gedacht werden kann. Also es ist nicht nur Bruttoinlandsprodukt als ökonomische Maßzahl. Und dann könnte man sagen, kann Wachstum auch weiter kandidieren.
Wenn man das, was Herr Haschet gerade gesagt hat, anwendet auf die Ampelregierung, nämlich dass es einen Streit um den Fortschritt gibt und dass es einen pluralen Fortschrittsbegriff gibt, hat das möglicherweise auch dazu geführt, dass man sagt, naja, es läuft nicht so gut bei der Ampel, weil dieses Trio aus SPD, FDP und Grünen sich gar nicht darauf verständigen kann, was es eigentlich unter Fortschritt begreift?
Bloß ich finde, da würde ich bei der jetzigen Ampel sagen, die haben das Thema, wie verständigen wir uns im Streit, viel zu kurzschlüssig angelehnt. Die FDP kann es nicht sein lassen, Klientelpartei zu sein. Und die Grünen können es nicht lassen, staatsfixiert zu sein. Und ich glaube, dass zwischen Liberalität, Klimawandelbewältigung, da sind so viele Brücken möglich. Aber ich sage es mal ganz polemisch, die beiden Seiten haben es auf die dummstmögliche Art angestellt, sich nicht zu verständigen.
Die
SPD zählt ja in der Sache gar nicht, weil das ist ja eh die konservativste Partei von den dreien. Aber das ist jetzt eine Bemerkung.
Für sich eigentlich gepachtet. Also ich würde es tatsächlich noch mal so ein bisschen anders angehen und die Linse noch etwas größer machen. Ich würde argumentieren, dass alle drei etwas nicht im Blick haben. Es hat jede Partei bestimmte Worte, bestimmte Grundwerte. Bei der SPD ist Gerechtigkeit, bei der FDP, die ist auf die Freiheit abonniert, und die Grünen, es ist irgendwas mit Ökologie und Nachhaltigkeit. Und als die sich dann zusammengesetzt haben und den Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben, war jetzt nicht der Versuch zu sagen, naja, von den Werten der anderen Parteien hat jeder Einzelne natürlich auch ein bisschen was bei sich. Und jetzt gucken wir doch mal, wie wir daraus etwas Gemeinsames schaffen können. Stattdessen, am Ende war es ein Koalitionsvertrag mit Spiegelstrichen, wo jeder ein bisschen was bekam. Und dann ging ganz schnell die Mühen der Ebene los. Der Ukraine-Krieg begann und die hatten jede Menge Alltagsgeschäft. Sie haben deswegen, und vielleicht hätten sie es auch ohne Ukraine-Krieg nicht geschafft, sich niemals zusammengesetzt und gesagt, naja, was ist denn für uns eigentlich Fortschritt und wo können wir mit unseren unterschiedlichen Vorstellungen zusammenkommen? Und sie haben etwas noch Fundamentaleres vergessen. Sie haben vergessen, und jetzt muss ich das doch nochmal stark machen, dass wir im 21. Jahrhundert immer wieder und immer mehr an planetare Grenzen stoßen werden. Und das ist was sehr, sehr Konkretes. Das bedeutet, dass immer größere Teile des Staatshaushaltes dafür ausgegeben werden müssen, um Schäden zu reparieren, Fluten, Unwetterkatastrophen, all diese Dinge werden den Haushalt massiv belasten, neben den ganzen anderen Dingen, die wir sowieso haben. Das heißt, man muss auch über Verteilung dann ganz anders nachdenken. Und solche Dinge, die waren so weit weg vom Anfang dieser Regierung und sind es bis heute. Und deswegen stoßen sie wieder bei jeder einzelnen kleinen Entscheidung aneinander. Und das ganz Aktuelle ist die ganze Frage um die Schuldenbremse und den Haushalt. Mhm. wenn die gemeinsame Analyse ist, wir sind in einem sehr prekären Moment dieser Zeit. Wir müssen nicht nur für die letzte Generation sorgen, sondern auch für die nächste, sodass sie eine Welt und ein Land und eine Infrastruktur haben, die ihnen erlaubt, klimaneutral zu leben. Wir verlagern nicht die Kosten komplett in die Zukunft. Dann müsste man es als nächsten Schritt sagen, ja, in dieser Ausnahmesituation müssen wir jetzt mehr Geld ausgeben. So weit diskutieren die gar nicht und so grundsätzlich.
Ja, Herr Bolz, versprochen war, die große Transformation herausgekommen ist das Heizungsgesetz. Was ist denn da schiefgelaufen?
Ja, mich persönlich überrascht das nicht besonders, denn eine große Transformation kann es politisch gar nicht geben. Ich meine, die SPD hatte mal einen Kanzler, der sich auf Sir Karl Popper berufen hat. Und Poppers berühmter Begriff zum politischen Handeln war bekanntlich Piecemeal Social Engineering, also Schritt für Schritt, hier und jetzt Schritt für Schritt kleine Verbesserungen anbringen, Inkrementalismus, wie man das dann auch gerne mal genannt hat. Also das glatte Gegenteil dessen, was man unter großer Transformation angekündigt hat. Das kann gar nicht funktionieren. Man kann politisch immer nur kleine Stellschrauben verändern unter der Bedingung, dass alles andere so bleibt, wie es ist. Und dann kann man die nächste Stellschraube probieren und. Mit Trial and Error, mit Versuch und Irrtum. Und davon ist man unendlich weit, so weit weggekommen von diesem vernünftigen Grundgedanken, dass man nur noch utopistisch gedacht hat, als könnte man der Welt vorangehen und eine vollkommen neue Politik entwickeln, von Grund auf die Welt verändern. Das ist politische Naivität. Ich habe das von Anfang an so empfunden und deshalb fällt es mir auch schwer, über die Ampel irgendwie länger nachzudenken, denn für mich ist das nur ein kurioser Haufen, der gar nichts kann. Aber vielleicht darf ich doch noch mal zurückkommen zu unserem Grundproblem, Fortschritt oder Fortschritte. So wie ich die Diskussion jetzt verfolgt habe, läuft es doch darauf hinaus, dass wir uns lieber wieder an Fortschritten im Plural orientieren wollen, weil das ja auch die Möglichkeit ergibt, andere Lebensentwürfe und andere Kulturen mit einzubeziehen und deren Eigenrichtigkeit anzuerkennen. Ich finde, das ist ein Ansatz. Man muss sich nur überlegen, dass das glatte Gegenteil des bisherigen Selbstverständnisses der westlichen Welt ist. Denn die westliche Welt hat ja den Anspruch immer vertreten, dass es so geht und nicht anders, dass es wissenschaftlich, technisch so geht und nicht anders. Und auch, dass es politisch so geht und nicht anders im Sinne von formaler Demokratie, im Sinne von Liberalismus. Und diese Vorstellung, die sich ja letztlich zugespitzt hat im Universalismus der Menschenrechte, das ist eine Vorstellung, von der doch die meisten von uns, ich jedenfalls, sagen würden, das werden wir um keinen Preis aufkündigen. Also da werden wir keinen Relativismus zulassen. Mir fällt es allerdings schwer, eine Vielzahl von Fortschrittsbegriffen so zu denken, dass nicht doch Relativismus die Konsequenz ist. Das möchte natürlich niemand haben, dass man relativistisch wird, einerseits, andererseits denkt. Aber es scheint mir doch die zwingende Folge zu sein, wenn man sagt, die können es so machen, die anderen können es ganz anders machen. Beides ist fortschrittlich, beides bringt uns gesellschaftlich voran. Also mag sein, dass sich so entwickelt, aber es ist jedenfalls der glatte Widerspruch zum westlichen Selbstverständnis seit dem Beginn der Neuzeit.
Da würde ich gerne zwei Sachen kommentieren zu sagen. Ich glaube, wir hatten es eigentlich immer mit einer Dreiteilung zu tun. Und da kommen jetzt gleich zwei Zahlen, aber ich kriege, glaube ich, den Bogen hin. Der Universalismus hat immer ein bisschen gemogelt, denn die Auslegung von Menschenrechten, die ist auch nicht evident, sondern da verlagert sich der Streit in die Anwendung. Und insofern ist diese Alternative Universalismus, Relativismus unvollständig, sondern der Pluralismus ist die zu denkende Brücke. Und da geht es nicht ohne Streit ab, aber es ist eben auch nicht beliebig, was die Leute sagen. Und das andere ist Popper. Ja, Schritt für Schritt Veränderung der Welt. Aber ich glaube, Popper hat es übertrieben in seiner Ablehnung von Utopien, weil er nämlich den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts und den Utopiegedanken zu schnell verbunden hat. Ich glaube, dass wir heute im Konkretisieren von Fortschritten tatsächlich wieder, sag ich mal, kleine Utopien gut gebrauchen können. Also auch unter Einschluss von technischen und sozialen Fantasien. Das heißt nicht, dass wir die Utopien den anderen dann oktroyieren, sondern dass wir, und da jetzt nochmal der Kontrast zur Ampel, was die Ampel eben eingangs gerade nicht gemacht hat, sich zu verständigen über die Konkretion von mehr Fortschrittwagen, sondern da sind sie dann in die übliche Tagesklein-Klein-Klein-Geschichte sofort wieder zurückgefallen. Frau Pinzer, eines der letzten Kapitel in Ihrem Buch heißt ja, den Utopienmuskel trainieren. Das fand ich eine tolle Formulierung. Dem würde ich mich anschließen wollen. Und Utopienmuskeln trainieren heißt wegkommen von dem Denken in Alternativlosigkeiten.
Und das, ich kann das vielleicht noch ein bisschen verdeutlichen, warum das so wichtig ist. Ich habe vorgestern mit einem Politologen geredet, der hat sich die Wahlergebnisse in Thüringen und in Sachsen angeschaut und hat gesagt, die Wahlentscheidung junger Leute hat ihn gar nicht besonders überrascht, weil schon 2018 er Daten hatte, dass damals die 14-, 15-Jährigen, wenn man sie nach der Zukunft fragte, zutiefst düster waren und überhaupt nicht das Gefühl hatten, sie können daran irgendetwas ändern. Und das ist deswegen so fatal, weil Menschen, die an die Zukunft nicht mehr glauben, Zukunft überhaupt nicht imaginieren können, natürlich sich in der Gegenwart anders verhalten als diejenigen, die die Zukunft nicht nur sich vorstellen können, sondern auch als etwas betrachten, das sie gestalten können. Also man kann das Utopie nennen oder Ideen oder Enthusiasmus oder Fortschritt. Wenn Leute daran nicht mehr glauben, dann ziehen sie sich irgendwann zunehmend auch frustriert aus der Politik zurück. Und deswegen ist eine theoretische Debatte über den Fortschritt eminent wichtig für unsere aktuelle Demokratie.
Die Frage ist aber, ob die Leute das tatsächlich wollen. Der Soziologe Steffen Mau, der nennt die Deutschen veränderungserschöpft und er erklärt damit ein Stück weit den Erfolg der Populisten, gerade im Osten. Herr Bolz, wie sehen Sie das zwischen dem Triumph von AfD und BSW und der Krise des Fortschrittsbegriffs? Gibt es da einen Zusammenhang?
Ich sehe diese Krise des Fortschrittsbegriffs ehrlich gesagt nicht. Ich würde das mir ein bisschen anders erklären, nämlich so, dass man im Grunde müde ist der apokalyptischen Drohungen, die ja an die Stelle von konkreten Utopien bei uns getreten sind. Also früher hat man die Leute versucht zu faszinieren, indem man ihnen Paradiese versprochen hat. Ja, das, was weiß ich, das Reich der Freiheit oder was auch immer. Heute versucht man die Leute zu faszinieren, indem man ihnen den Weltuntergang an die Wand malt. Und das geschieht jetzt doch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und das ist für mich eigentlich der wesentliche Grund dafür, dass es so etwas wie Zukunftsverdrossenheit gibt, weil man uns ja sagt, wenn ihr euch nicht radikal ändert, in allem radikal ändert, dann geht die Welt unter und ihr müsst das ausbaden. Ich möchte normalerweise nicht ad hominem argumentieren, ich tue das auch nicht in diesem Kreise, aber ich möchte doch mal den Namen Ulrike Herrmann nennen oder auch Bernd Ulrich, die meines Erachtens genau das tun, also die im Grunde versuchen zu faszinieren für ihre Thesen und für ihre Utopien, indem sie eine Welt malen, die, ja, sagen wir ruhig, puritanisch-asketisch ist. Und das macht überhaupt keinen Spaß. Also ich möchte in der Welt von Ulrike Herrmann nicht leben. Und ich glaube, die meisten Jugendlichen, soweit sie die Dame überhaupt zur Kenntnis nehmen, erst recht nicht. Also ich würde sagen, der Schritt zu einer neuen skeptischen Generation ist relativ klein. Also eine Generation, die den Schritt aus einer absoluten Katastrophe oder einer drohenden Katastrophe in Skepsis gegenüber jeder ideologischen Verblendung verwandelt und dann in der Lage ist, die Ärmel aufzukrempeln, anzupacken und konkreten Fortschritt im Sinne ihrer Lebensgestaltung und ihres Lebensstandards erreichen, so wie das nach dem Zweiten Weltkrieg durch die berühmte skeptische Generation tatsächlich Realität wurde. Und das ist meine konkrete Zukunftsperspektive. Ich sehe tatsächlich so etwas wie eine Implosion der kulturrevolutionären Bestrebungen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Ich glaube, das hat sich wirklich zu Tode geritten. Und da werden dann andere junge Leute aufstehen, aber nicht solche, die in den Untergang hineinsteuern wollen, sondern Leute, die sagen, ich will, dass es mir persönlich besser geht, dass ich konkrete Aufstiegsmöglichkeiten habe, dass die Wirtschaft wieder brummt und floriert. Und ich will auch nichts mehr von Askese hören. Ich will nichts davon hören, dass wir unser Leben komplett ändern müssen, um den Planeten zu retten. Denn, nur allerletzter Satz zu dem Punkt, weil der schon mehrfach angekommen ist in unserer Diskussion, das gehört mit zu den, sagen wir mal, falschen Selbstverständlichkeiten der Diskurse in den letzten Jahren, dass man sagt, alle Welt weiß, dass diese Welt untergeht, wenn wir nicht radikal alles ändern. Der Planet ist an Grenze seiner Belastbarkeit. Ich gehöre zu den Leuten, die, wie soll man sagen, sich selbst in der Tradition der Neuzeit sehen und des neuzeitlichen Fortschrittsbegriffs. Und ich würde sagen, ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die auch so denken, Stichwort Atomkraft. Alle Probleme, die wir haben auf der Welt, müssen sich wissenschaftlich-technisch lösen lassen. Und sie lassen sich auch wissenschaftlich-technisch lösen. Das ist unsere große Fähigkeit, die wir über Jahrhunderte jetzt schon bewährt und demonstriert haben. Und das ist der glatte Gegenentwurf zu dieser apokalyptischen Fantasie. Der Untergang der Welt steht uns bevor. Große Transformation oder Untergang. Das wollen die Leute, glaube ich, nicht mehr hören. Und so verstehe ich das, was Sie Zukunftsverdrossenheit vielleicht nennen würden. Das ist aber nur eine Verdrossenheit gegenüber der Zukunft, die von den Apokalyptikern gezeichnet wird.
Frau Pinsel, also dies, Herr Bolz, finde ich im Kern, glaube ich, halte ich für falsch. Wo wir uns eher verständigen können, ich glaube, diese Debatten brauchen viel mehr Differenzierung. Also Apokalypse und apokalyptische Vorstellungen waren noch nie eine gute Idee. Aber technisch orientierte Fortschrittseuphoriker sind auch Teil des Problems. Also ich würde sagen, Euphoriker und Superskeptiker sollten beide gleichermaßen abrüsten. Und da könnte es dann einen Zusammenhang geben, warum viele keine Lust auf Zukunft haben, weil ihnen weder die Apokalypse noch das Paradies als glaubwürdige Perspektive präsentierbar ist. Und dass aber die Zukunft auch Lebensstiländerungen nach Beschäftigung mit dem Thema verlangt, finde ich schon, auch wenn dass die Menschheit zugrunde geht, vielleicht eine Übertreibung der Aktivisten der letzten Generation sind. Denn vermutlich ist der Trend, der läuft, eher, dass die Wohlhabenden weiter ganz gut durchkommen in bestimmten Regionen der Welt und die anderen müssen es sozusagen ausbaden, sodass wir weltweit da vor allen Dingen auch ein Gerechtigkeitsproblem haben und keine Lust auf Zukunft ist eben politisch gesehen eine unerfreuliche Kennzeichnung, weil man eben ausgehend von Zukunftsvorstellungen, die für alle besser sind, eben keine Kräfte mehr frei hat.
Ja, Frau Pinsel, das ist ja auch etwas, was der Soziologe Andreas Reckwitz, der bereits erwähnt wurde, fordert, dass unsere Gesellschaft die Fähigkeit entwickeln muss, mit Verlusten umzugehen. Und ich frage mich, wie soll das denn gehen? Wie bringt man einer Gesellschaft, die lange Zeit auf Fortschritt gepolt war, Rückschritt bei?
Herr Reckwitz finde ich im Moment interessant. Er hat ja noch bis vor nicht allzu langer Zeit dafür plädiert oder argumentiert, dass Gesellschaften, die nicht an den Fortschritt glauben oder Gesellschaften wie unsere, die nicht mehr an den Fortschritt glauben, quasi dem Untergang geweiht sind, indirekt zitiert. Und nun schwenkt er plötzlich um und sagt, also eigentlich bleibt uns nicht viel mehr, als uns damit zurecht, damit abzufinden, dass es Verluste gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er diesen Sinneswandel rechtfertigt. Wir werden das wahrscheinlich lesen. Ich finde, es ist doch eigentlich ganz interessant, dann nochmal zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen und zu sagen, was ist denn dieser Fortschritt? Und da fürchte ich, dass auch die Argumentation von Herrn Bolz zu sagen, wir schaffen das irgendwie alles mit Technik, doch sehr im letzten Jahrhundert verhaftet ist. Wir wissen faktisch, und ich schreibe ja nun viel über Klimawandel, Klimakrise, über die Biodiversitätskrise, wenn wir die Daten, die wir jetzt haben, extrapolieren in die Zukunft und wir unseren Verbrauch an Erde nicht reduzieren, dann sieht es einfach wirklich nicht gut aus. Dann sind Ressourcen irgendwann übernutzt. Beispielsweise die Ressource Atmosphäre. Da ist irgendwann zu viel CO2 drin und dann wird das Klima auf 3 Grad hochgehen oder auf 4 Grad und dann ist in vielen Teilen der Erde Leben nicht mehr möglich und dann kriegen wir über Migration und andere Folgen Zustände in dieser Welt, die wir eigentlich nicht wollen. Das heißt, wir müssen nochmal planetare Grenzen jetzt mitdenken. Das führt dazu, dass wir unseren Fortschrittsbegriff modernisieren müssen. Bedeutet aber nicht, dass wir keinen Fortschritt mehr haben, weil Fortschritt eben nicht automatisch bedeutet, dass alle immer mehr verbrauchen. Jetzt sind wir dann aber schon wieder automatisch in der sozialen Frage, wie können wir es denn dann organisieren, dass alle Menschen noch genug haben? Und damit fangen unglaublich interessante Debatten an. Und Sie haben recht, weder die Dystopie als Vision der Zukunft noch die völlig absurde Utopie hilft uns da weiter, sondern das ist das sehr Konkrete. Aber um das zu erreichen, dass Leute anfangen, hier und dort kleine Verbesserungen anzugehen, müssen wir doch erstmal darüber nachdenken, welche Zukunft wir denn überhaupt haben wollen. Wir müssen etwas imaginieren, um dann die Schaffenskraft zu gewinnen. Auch Technik fällt ja nicht aus dem Himmel. Also wenn Herr Elon Musk nicht denken würde, der Mars ist das Ziel für die Menschheit, würde er keine Rakete bauen, die uns dahin führt. Wenn wir nicht glauben würden, die Art und Weise, wie Verkehrspolitik in den letzten Jahren betrieben worden ist, ist blöd, würden wir unsere Städte nicht umbauen. Das heißt, erst kommt doch die Idee von der Zukunft, dann kommt der Gedanke, mit welchen Fortschrittstechnologien oder mit welchem gesellschaftlichen Wandel können wir da hinkommen, und dann kommt die Handlung.
Herr Herrstedt, ich möchte einen Begriff von Herrn Bolz aufgreifen, nämlich den des Spaßes. Fortschritt, der kann ja auch Spaß machen, der kann beflügeln, der kann mitreißen. Stehen wir womöglich am Beginn eines sehr nüchternen, sehr freudlosen Zeitalters?
Ich glaube insgesamt nicht, weil wir als Menschen, das würden uns das, glaube ich, auf Dauer nicht gefallen lassen, ein spaßloses Leben, wenn dann irgendwie das möglich ist. Aber da gibt es ja interessante Beschreibungen auch, dass gerade Menschen, zum Beispiel meine Großmutter, wenn ich ihr die nennen darf, als arme Frau erzählte mir einst, dass sie am Ende ihres harten Arbeitstages immer eine halbe Stunde bei selbstgemachter Musik getanzt haben. Klammer zu, das war jetzt vielleicht deplatziert, aber ich will sagen, Menschen finden schon auch Wege, Spaß zu erschließen. Ich glaube, unser Problem ist eher, dass wir in trockenen Komplexitätsdebatten uns oft verrennen, und darum finde ich diese utopiewerkstattorientierte Geschichte und den Spaßgedanken zusammenzubringen eigentlich durchaus hilfreich. Also, dass wir sozusagen die öffentlichen Debatten nicht so sehr den Komplexitätssteigerungspropheten überlassen.
Ich kann den meisten wirklich zustimmen. Ich glaube nur nicht, dass sich das mit der politischen Wirklichkeit verträgt. Also auch diese Vorstellung, wir müssen Imaginationen einbringen, wir brauchen konkrete kleine Utopien und Ähnliches mehr. Natürlich ist das toll, aber wer einem da einfällt, der Name wurde gerade genannt, Elon Musk, das ist ein, wenn Sie so wollen, reiner Techniker, der aus seinen technischen Fasziniertheiten heraus auch, wenn Sie so will, eine eigene Metaphysik des 21. Jahrhunderts jetzt offenbar entwickeln will. Also das wird alles aus Technik heraus geboren. Und das, was Sie von Utopien sich erhoffen oder von Imaginationen erhoffen, das kommt wahrscheinlich ganz schlicht durch Evolution. Ich denke, alles, was wir erlebt haben, sind evolutionäre Errungenschaften, auf die wir stolz sind. Und das ist ein bisschen enttäuschend, das weiß ich, weil man die Evolution nicht in die Hand nehmen kann und sich selbst steuern kann. Das macht ja der Begriff schon unmöglich. Aber ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass mittlerweile ja auch viele technische und wissenschaftliche Prozesse evolutionär verlaufen und nicht zurückgehen auf geniale Eingebungen. Genies gibt es Gott sei Dank immer wieder. Aber das Wesentliche sind doch evolutionäre Prozesse. Und diese evolutionären Prozesse können uns deshalb Hoffnung machen, weil sie im Grunde immer dafür gesorgt haben, dass es für uns weitergeht. Also dass die Überlebensfähigkeit des Menschen ist gewaltig. Und dass selbst Ignoranz ihm nicht geschadet hat, sollte einem eigentlich hoffnungsvoll machen, wenn man mit einer Regierung konfrontiert ist, die wirklich total ignorant ist.
Zustimmung mit zwei kleinen Einschränkungen. Ich gehöre zu denen in Berlin, die diese Regierung sehr viel kritisieren, aber ich würde sie nicht mit den harten Worten kritisieren. Wenn ich mir die Regierungen sonst so in der Welt angucke, dann stehen wir mit der, das finde ich, muss man einmal sagen, immer noch ganz gut da, auch wenn sie vieles nicht hinkriegt. Gerade in Zeiten, in denen Populisten diese Wortwahl, die kriegen da sowieso alles nicht hin und schaffen gar nichts und sind inkompetent, so oft benutzen, glaube ich, müssen wir da etwas vorsichtig sein. Mindestens so wichtig ist mir aber, auf diesen Begriff der Evolution nochmal einzugehen. Es gibt einen Biologen, Glaubrecht, Matthias Glaubrecht, der hat ein großes Buch über die Evolution geschrieben, und der sagt, das, was wir im Moment machen, ist, dass wir die Evolution verhindern, weil wir zu viel kleine Natur, die Natur zu sehr zerschneiden, sodass gar nicht mehr die großen Räume da sind, die Tiere und Natur brauchen, um Evolution, um sich zu entwickeln, damit Evolution stattfinden kann. Also die Einschränkung, glaube ich, muss man machen. Unser Umgang mit dem Planeten, von dem wir Teil sind, ist so, dass Evolution irgendwann schwierig wird. Und deswegen brauchen wir schnellere Veränderungen, schnelleren Fortschritt im Rahmen dieses Planeten.
Sehr gut. Denke, und das müsste man übertragen auf die Gesellschaft, auf die gesellschaftliche Evolution. Und dann würde man sagen, zu viele Regulierungen, zu viele Verbote, zu viele Zensuren zerschneiden dieses Biotop Weltgesellschaft. Und deshalb kommt es dort nicht zu Evolutionen, die notwendig sind. Also da wäre ich hundertprozentig einverstanden.
Also die Akteure der Veränderung, des Fortschritts müssen tatsächlich breiter gedacht werden. Das kann nicht bloß von staatlicher Seite oder aus Bürokratien kommen. Zum Beispiel würde ich ja auch sagen, der schlechte Zustand der Welt ist medial überrepräsentiert, und das wirkt als Verzweiflungsgenerator. Also der Versuch, dass man sozusagen positive evolutionäre Entwicklung, die wahrzunehmen sind, eigentlich durch Bewusstmachung noch stärken kann, ist sicher auch ein Aspekt. Also viele, wir alle viele, haben die Chance, auch an dieser Evolution mitzuwirken. Und nicht die eine große Geste wird das bewirken.
So, dann hoffe ich, dass wir mit dieser Sendung den Verzweiflungsgenerator etwas gedrosselt haben. Vielen Dank. Das war Keine Lust auf Zukunft. Was bleibt vom Fortschritt? Unser Forum heute bei SWR Kultur mit dabei. Die Philosophen Heiner Hastedt und Norbert Bolz. Außerdem die Journalistin Petra Pinsler. Ich bin Michael Riesli. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.